Ein Priester mit dem Messbuch, dazu ein Kelch und die Hostienschale mit Hostie. So haben nicht wenige Pfarrer per Livestream in der Corona-Krise die Messe gefeiert. Mit den Gläubigen nur virtuell verbunden, per Handykamera. Nach und nach werden jetzt die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben. Öffentliche Gottesdienste mit Gläubigen sind längst wieder möglich. Doch schon jetzt fragen viele, wie geht es mit der Kirche weiter? Wie sehr haben die Online-Gottesdienste vielleicht auch die liturgische Praxis verändert, vielleicht sogar bereichert? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Alexander Sabaschinski. Er ist Theologe und Referent für Liturgie in der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbischöflichen Generalvikariat in Köln. Schönen guten Tag, Herr Professor Sabaschinski.
Ja, einen schönen guten Tag.
Predigt to go per WhatsApp oder Pfarrer, die ihre Predigten bei YouTube eingestellt haben, mal mehr oder weniger gut gefilmt. Was hat Sie während des Verbots der öffentlichen Gottesdienste am meisten beeindruckt? Ja, und was war vielleicht weniger gut?
Ja, zunächst mal war ich beeindruckt, das ist gar kein inhaltlicher Punkt, aber trotzdem, ich fand es sehr beeindruckend, wie schnell Angebote online waren. Und jetzt nicht nur von Kathedralkirchen, sondern auch aus kleinen Gemeinden. Also da war ich baff, was da auf einmal möglich war, innerhalb weniger Tage auf die Beine zu stellen. Also da muss ich wirklich sagen, also Respekt, damit hätte ich nicht gerechnet. Und wenn man da mal schaut, was angeboten wurde, dann hat mir selber, haben dann besser gefallen die Angebote, die nicht nur auf, wie soll ich sagen, also in Anführungszeichen konsumieren, nicht nur auf einbahnstraßenmäßiges Rezipieren angelegt waren. Angebote fand ich besonders gut, wenn sie die Mitfeiernden zu Hause, auch wenn das dann nur über das Medium Internet oder so vermittelt war, zum Mitfeiern animiert haben. Also die Zuschauer etwas mehr aktiviert wurden und eben nicht in der Zuschauerrolle blieben. Also das fand ich richtig gut.
Man wird ja auch immer nur besser, wenn man aus den Fehlern lernt. Was war denn für Sie so ein Beispiel, wo es nicht besonders gut gelaufen ist bei Thema Kirche und digital?
Ja, wenn das Internet eigentlich nochmal das verstärkt hat, was mir auch schon in dem normal gefeierten Gottesdienst, also wenn wir uns in der Kirche versammeln, nicht gefällt, dann wurde mir nochmal klar, hier sind also wirklich Schwachstellen. Also manchmal verraten wir uns ja selber durch unsere Sprache, wenn wir zum Beispiel von Gottesdienstbesuchern sprechen. Das ist natürlich überhaupt nicht das, wie sich Gottesdienst selber versteht und was wir theologisch zugrunde legen. Sondern die Idee ist natürlich, dass sich hier der Leib Christi in Gestalt aller Getauften versammelt und dass die diesen Gottesdienst tragen, natürlich mit unterschiedlichen Rollen, und es gibt Gottesdienste, in denen bestimmte Rollen, wie zum Beispiel die Rolle des Priesters in der Eucharistie, völlig unverzichtbar sind. Aber grundsätzlich trägt ja die gesamte Feiergemeinde als der Leib Christi so eine Gottesdienstfeier. Das erleben wir leider nicht immer in unseren Gottesdiensten. Oft ist es dann doch eine Sache, die vorne auf der Bühne passiert so ein bisschen. Das nennen wir dann Altarraum, und die Zuschauer sitzen dann halt in den Zuschauerbänken. Ja? Und dieser Effekt, der kann, also das ist nicht überall so, aber das kann man manchmal beobachten. Aber dieser Effekt, der wird manchmal durchs Internet dann noch verstärkt. Und dann kann man sehen, wie ein Priester alleine am Altar steht und da irgendwas macht. Und die kleinsten Handgriffe werden dann auch durch die Kamera wie durch eine Lupe besonders nah herangeholt. Aber das eigentliche Geschehen, das wir hier gemeinsam feiern sollten, das kippt dann leider oft hinten runter. Und das ist natürlich dann schade. Wohlgemerkt, mir ist klar, dass natürlich unter den Einschränkungen der Corona-Krise, Abstandsregeln, Versammlungsverbot natürlich auch Abstriche gemacht werden müssen. Aber trotzdem, manchmal wird wie unter einem Brennglas dann etwas klarer, was man dann mal grundsätzlich unabhängig von Corona in den Blick nehmen sollte.
Gerade zu Ostern haben sich viele Bistümer und Pfarreien ins Zeug gelegt und Online-Material für die Feier der Karwoche und Ostern für Familien zur Verfügung gestellt. Stichwort Home-Churching, also so etwas wie Andachten zu Hause selber feiern. Wie kann man denn diese Ansätze in die Nach-Corona-Zeit retten?
Ja, also es wäre schön, wenn wir sie hinüber retten würden, weil so ist ja eigentlich Kirche losgegangen, ja, als Hauskirche. Und man hat nicht in Kathedralen angefangen, nach Pfingsten sofort Gottesdienst zu feiern, sondern das ist ja wirklich der Kern von Kirche, diese Versammlung in kleinen Gruppen. Gut, es ist völlig berechtigt, dass sich das weiterentwickelt hat. Aber das rüber zu retten, das wäre wirklich eine wichtige Geschichte. Eigentlich ist das ein altes Anliegen, das wir schon vor einiger Zeit neu entdeckt haben. Um ein Beispiel zu bringen, das neue Gotteslob, das wir seit einigen Jahren haben, das hat sich von Anfang an auch immer verstanden als ein Gebetbuch für die Familie und für zu Hause. Da finden sich ja tatsächlich vorne, das weiß kaum einer, vorne im ersten Teil Anregungen, wie man auch zu Hause feiern kann, kleine Andachten, kleine Gottesdienste. Das ist nur nie rezipiert worden, weil wir das nicht auf dem Schirm haben. Wenn wir beten oder gar Gottesdienst hören, dann denken wir immer an die Versammlung in der Kirche. Und wenn wir das jetzt im Rahmen der Corona-Krise ergänzend zu den Versammlungen in den Kirchen neu entdeckt hätten, wäre das eine schöne Sache. Und es wäre natürlich gut, wenn da die Gemeinden, aber auch wir seitens des Erzbistums werden uns da Gedanken machen, auch Hilfen anbieten können, dass das den Menschen leichter fällt. Das muss nämlich eingeübt werden. Also gerade die Corona-Krise hat mir auch noch mal gezeigt, ja, wir Theologen haben die schöne Idee, auch zu Hause zusammen beten und auch Hausgottesdienste feiern. Ja, aber wie sollen die Menschen das können, wenn sie das vorher nicht eingeübt haben? Da steht man natürlich erst mal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja, aber das könnte man ja versuchen, Hilfen zu geben, um das weiter einzuüben.
Jetzt sind öffentliche Gottesdienste wieder möglich. Wie wichtig ist denn eigentlich die physische Teilnahme am Gottesdienst, also dass da wirklich Leute vor Ort sind? Reicht da in Zukunft vielleicht nicht einfach das Online-Mitfeiern zu Hause?
Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung. Nein, das langt nicht. Also unter Theologen und gerade auch unter Liturgiewissenschaftlern gibt es tatsächlich schon seit Jahren, auch schon vor Corona, eine Diskussion, wie wichtig ist die physische Versammlung und welchen Wert hat eine virtuelle Versammlung. Also natürlich bin ich auch mit anderen Menschen nicht nur technisch vernetzt, wenn wir alle zum Beispiel einen Gottesdienst übers Internet gucken. Oder das merkt man ja bei einer Videokonferenz über die namhaften Programme. Ja, natürlich sind wir da miteinander verbunden, sind auch gefühlt beieinander. Trotzdem würde ich gerade für den Gottesdienst das physische Beieinandersein, das konkrete Versammeln nicht aufgeben wollen. Das merken wir ja schon bei der Feier. Also das ist ja das, warum die Menschen auch teilweise protestieren gegen die Corona-Einschränkung. Sie wollen sich treffen. Stellen Sie sich eine Geburtstagsfeier vor, wo man sagt, die machen wir jetzt rein virtuell. Ich habe nur erlebt, dass sämtliche Geburtstagsfeiern, das hätten jetzt tatsächlich diesen Sommer bei mir privat einige angestanden, wurden allesamt von den Geburtstagskindern in Anführungszeichen abgesagt, weil sie gesagt haben, sie wollen das nicht virtuell feiern, sie verschieben das lieber auf einen Zeitpunkt, wo man sich wirklich treffen kann. Und Gottesdienste verstehen sich als gefeierter Glaube. Da kann ich mir nicht vorstellen, grundsätzlich auf das konkrete Versammeln sich zu verzichten. Und unsere Liturgie tickt ja auch so, dass man wirklich anwesend sein sollte, wenn man nämlich dann mal auf den Hochform von Liturgie schaut, wo wir nämlich Sakramente feiern, dann gehören dazu Zeichenhandlungen, die vollzogen werden müssen. Also wir hatten zum Beispiel ganz oft die Frage, das wäre ein Beispiel für Versammeln, ganz oft die Frage, können wir nicht per Telefon auch beichten? Und da musste man immer den Menschen sagen, sie können ein seelsorgliches Gespräch führen mit großem Gewinn übers Telefon, aber das Sakrament der Beichte können wir nicht am Telefon feiern, weil da dazu gehört, dass sich zwei Menschen begegnen. Um es am anderen Beispiel deutlich zu machen, und dann sieht es auch jeder sofort ein, wir können auch nicht per Telefon taufen, weil die konkrete Begegnung, die konkrete Zeichenhandlung dazu gehört. Bei der Beichte ist die konkrete Zeichenhandlung das Ausstrecken der Hände über denjenigen, der seine Sünden bekannt hat. Und bei der Eucharistiefeier, die jetzt ja eine große Rolle spielte, zumindest die Frage, wie wir sie jetzt feiern hier in der Corona-Krise, wurde es besonders deutlich. Wir haben ein altes Stichwort neu entdecken dürfen jetzt in dem Zusammenhang, die geistliche Kommunion. Weil gerade das besonders Schmerzhafte bei einem gestreamten Gottesdienst, bei einem Online-Gottesdienst ist, dass ich im Fall der Messfeier nicht kommunizieren kann. Da bleibe ich außen vor. Und dann ist es natürlich in solchen Notsituationen eine gute Möglichkeit, geistlich zu kommunizieren, also mich mit Christus im Gebet auch zu verbinden und ihn auf geistliche Weise zu empfangen. Aber das ist trotzdem auch ein Verzicht und deswegen die konkrete Versammlung ganz wichtig.
Es ist ja eigentlich eine schwere Sünde, sonntags nicht in die Kirche zu gehen, es sei denn, man ist krank oder hat ein gewisses Alter erreicht. Stichwort Sonntagspflicht. Kann man die jetzt eigentlich noch beibehalten, wobei man sie doch jetzt anscheinend so leicht aussetzen konnte in Zeiten der Corona-Krise?
Ja, das ist die Frage. Also man hat sie schnell ausgesetzt, aber ob man sie leicht ausgesetzt hat, also das war, also man hat da sehr schnell reagiert, aber man hat sich sehr schwer damit getan. Und Sie haben eben Beispiel genannt, dass es tatsächlich Gründe gibt, die Sonntagspflicht auszusetzen. Und dann hat man einfach sehr schnell reagiert und gesagt, so wie es Gründe gibt, wenn jemand alt ist, wenn jemand krank ist, müssen wir jetzt auch, sind wir auch in einer besonderen Situation, zwar nicht einer individuellen, ich bin krank, ich bin alt, sondern wir alle sind in einer besonderen Situation und es besteht eine hohe Ansteckungsgefahr. Und so nach dem Motto, aus Verantwortung gegenüber dem Nächsten müssen wir jetzt halt von dieser Sonntagspflicht dispensieren. Also man hat sich's nicht leicht gemacht, aber man hat schnell darauf reagiert. Brauchen wir das wieder? Ich denke schon, allerdings wird es wahnsinnig schwer sein, bei der Sonntagspflicht da mal einen neuen Blick drauf zu bekommen. Sie wird wahrgenommen, vielleicht hat Kirche da auch ein bisschen Mitschuld die letzten Jahrhunderte, sie wird vor allen Dingen wahrgenommen in Verbindung mit einem erhobenen moralischen Zeigefinger. Du musst aber, und das ist eine Sünde, nicht zu gehen. Und dann ist das kirchenrechtlich festgeschrieben. Aber diese moralische Forderung und das kirchenrechtliche Festschreiben sind ja eigentlich nur eine sekundäre Folge dessen, was eigentlich dahinter steht, hinter der Sonntagspflicht. Eigentlich müsste die Sonntagspflicht zu verstehen sein im Sinne einer inneren Selbstverpflichtung. Also es ist mir ein inneres Bedürfnis, sonntags mich mit meinen Mitchristen, die das gleiche glauben wie ich, zu versammeln, um dann Jesus Christus ganz konkret im Sakrament der Eucharistie zu begegnen. Das müsste mir ein inneres Bedürfnis sein. Und so verstanden, wenn es so, die Sonntagspflicht so verstanden wieder eine Pflicht würde, ich glaube, dann könnte sie eine Chance haben. Also ja, die Sonntagspflicht gibt es, die gibt es weiterhin, aber wie gesagt, vielleicht müssten wir sie neu entdecken.
Durch die Übertragung hat sich ja auch die Liturgie verändert. Der Gottesdienstraum ist oft etwas kleiner und kompakter geworden, zum Beispiel im Kölner Dom, damit eben die Kameras das Geschehen besser einfangen können. Es gab keine Chöre etc. Wie sehr haben diese Online-Gottesdienste die liturgische Praxis verändert und vielleicht sogar bereichert?
Da muss natürlich jetzt jeder Kirchort oder jede Gemeinde, jede Pfarrei bei sich dann auch natürlich nochmal schauen. Das kann man nicht von oben verordnen, was ich jetzt entdeckt habe als Liturgiereferent des Erzbistums Köln und verordne das jetzt den Gemeinden. Aber was ich spannend finde, und ich hoffe, dass die Gemeinden oder die Orte, an denen Gottesdienst gefeiert wird, diese Gedanken aufgreifen werden, dass Sachen in die Diskussion gekommen sind. Also zum Beispiel, um ein prominentes Beispiel zu bringen, unser Kölner Dom, ja, in dem wir zum Beispiel auch Ostern übertragen haben, da gab es die bewusste Überlegung, wir haben immerhin vom Land Nordrhein-Westfalen die Erlaubnis bekommen, mit 20 Menschen zu feiern. Das war schon, puh, das war schon viel, wenn man in andere Bundesländer schaut. Und da hat man sich sehr gut Gedanken gemacht, wer feiert denn damit? Und hat gesagt, wir möchten eigentlich nicht das Bild abgeben, dass wir jetzt das komplette Domkapitel dahinsetzen. Also nichts gegen unser Domkapitel, nichts gegen die Domkapitel, aber wenn die Außenwirkung ist, das Domkapitel feiert für sich Ostern, das ist eigentlich nicht das Bild, was wir abgeben wollen, sondern hier muss sich, soweit das in diesem eingeschränkten Rahmen möglich ist, repräsentativ Kirche versammeln. Also solche Überlegungen, wer sind wir als Kirche, wer feiert hier, ja? Die sind da in Gang gekommen. Und ich habe das schon mitbekommen, dass in manchen Gemeinden da auch Sachen in Bewegung geraten sind. Zum Beispiel hat mir ein Pfarrer berichtet, nachdem die ersten öffentlichen Gottesdienste wieder möglich waren unter diesen großen Einschränkungen, wurden, nachdem es am Anfang sehr gut losging, dann die Kirchen auf einmal wieder leerer. Und dann hat er seine Gemeindemitglieder gefragt und die haben gesagt, nee, so wollen wir eigentlich nicht feiern. Jetzt natürlich die Frage, ob das ein Grund ist, der Feierstil dann aus der Feier wegzubleiben. Stichwort Sonntagspflicht, ja, von eben. Aber hier ist offensichtlich was in Bewegung geraten. Was ist uns wichtig für die Feier? Und wenn diese Frage mitging über die Corona-Krise, das wäre noch was. Oder nochmal ein ganz prominentes Beispiel. Uns haben Anrufe erreicht, hier im Generalvikariat von Menschen aus ganz Deutschland, weil die Internetübertragungen werden ja nicht nur im Erzbistum Köln gesehen, auch zu der Frage der berühmten Plexiglasscheibe bei der Kommunionausteilung im Kölner Dom. Manche haben gesagt, naja, das ist ein bisschen komisch, aber schön, dass wir auf diese Weise wieder Gottesdienst feiern können. Andere haben sich richtig beschwert und haben gesagt, das ist ja unmöglich, das ist ja wie beim Postschalter früher, ja, und dann wird da unten was durchgereicht. Ich will gar nicht sagen, ob die Plexiglasscheibe gut oder schlecht ist. Ich bin froh über alles, was uns ermöglicht, Gottesdienst zu feiern. Aber dass man hier auf einmal Dinge, die selbstverständlich waren, hinterfragt, also nicht die Plexiglasscheibe, sondern die Art und Weise, wie wir Kommunion empfangen, das ist doch mal was, dass wir uns Gedanken machen über unsere Feierkultur. Und wenn das mitging über die Corona-Krise hinaus, na, das wäre doch ein Gewinn.
Über Wochen konnten jetzt ja die Menschen nicht in die Gottesdienste gehen. Auch jetzt gibt es ja noch Beschränkungen und außerdem Schreckensmeldungen von Gottesdiensten, wo sich Menschen angesteckt haben. Glauben Sie eigentlich, dass alle Gottesdienstbesucher so wieder zurückkommen wie vor der Corona-Krise?
Ja, das, wenn wir das wüssten, ich will jetzt nicht spekulieren, aber wenn ich mich so mit Kollegen austausche, auch aus anderen Diözesen, also anderen Liturgiereferenten, dann haben wir eine Meinung, einen Eindruck. Also einige werden wegbleiben. Das kennt man ja auch aus Gemeinden, wo etwas zusammengelegt wird und auf einmal findet dann in meiner Kirche kein Gottesdienst mehr statt. Und vielleicht haben sich jetzt auch einige des Gottesdienstes entwöhnt und kommen auch nicht wieder. Andere werden sagen, na, langsam erst mal gucken und warten vielleicht ab, bis es ein Medikament gibt oder eine Impfung, wirksame Impfung gegen Corona. Aber was wir auch glauben, ist, dass wir durch die Gottesdienste auch Menschen jetzt, also die gestreamten Gottesdienste, auch Menschen erreicht haben, die wir vorher nicht erreicht haben. Es sind tatsächlich Rückmeldungen vor in den verschiedenen Diözesen von Menschen, die gesagt haben, bislang war ich nicht in der Kirche, aber euren Gottesdienst jetzt, den habe ich mir ein paar Mal angeguckt. Zum einen stellt sich ja die Frage, sollte man weiter Online-Gottesdienste anbieten, aber vielleicht ist das auch eine Gruppe, wo sich Menschen finden, die sich zukünftig mal häufiger in eine Kirche zum Gottesdienst verirren werden. Vielleicht werden das keine ganz regelmäßigen mitfeiernden Sonntags, aber vielleicht sind das Menschen, die ab und zu dann auch tatsächlich mal der physischen Versammlung, über die wir eben gesprochen haben, mal beiwohnen und dann wirklich in der Kirche mit uns Gottesdienst feiern. Also ich glaube, da wird es gegenläufige Bewegungen geben. Wir müssen mal schauen, was die Zukunft bringt.
Wie geht es mit der Kirche nach der Corona-Krise weiter und was passiert mit den vielen Ansätzen im Bereich der Digitalisierung? Darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Alexander Sabaschinski. Er ist Theologe und Referent für Liturgie in der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbischöflichen Generalvikariat in Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.